Liebe Soldatinnen und Soldaten, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich freue mich immer, wenn auch ältere Jugendliche oder junge Männer und Frauen ministrieren und sie sehen, dass drei von ihnen heute ministrieren. Das ist Vorbildcharakter in der Kirche. Danke den Herrn, dass sie den Altardienst übernommen haben. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin selber ein Soldatensohn, aber mit einer Geschichte, die durchaus spannungsreich ist. Ich möchte sie kurz erzählen. Also mein Vater ist ein Rheinländer, aber hat dann in der Oberpfalz als Soldat gedient. Wir waren länger in Amberg, in Neuenburg vorm Wald, zwischendrin auch kurz in Nürnberg und dann die längste Zeit in Regensburg. Er war Oberstleutnant und hat allerdings im Alter von 45 dann eine Armeereform, die Manfred Wörner, damals Verteidigungsminister, in Gang gebracht hat. Er wollte die Armee verjüngen, Beförderungsstau aufheben, Zug in den Kamin bringen und hat also Offizieren ab 45 ermöglicht, in den Frühruhestand zu gehen. Das hat mein Vater genutzt und ist dann nochmal in eine zweite berufliche Karriere eingestiegen und hat nochmal was anderes gemacht. Aber warum ich das erzähle, als ich 17 Jahre alt war, bei uns war noch diese Frage, geht man zur Armee, die Wehrpflicht gab es ja noch lange damals, oder macht man Zivildienst? Wenn man das gemacht hätte, hat man damals verweigern müssen und eine Gerichtsverhandlung über sich ergehen lassen müssen. Und ich habe mir als 17-Jähriger, mit 18 wäre ich natürlich eingezogen worden, die intensive Frage gestellt, kann ich als Christ eine Waffe in die Hand nehmen und damit umgehen, oder muss ich nicht dem gewaltlosen Jesus, auf den wir heute als dem Gekreuzigten schauen, so in dieser Weise eben gewaltlos nachfolgen? Das hat mein Vater sehr beunruhigt, weil es war eine aus jugendlicher Sicht damals gesehen wilde Zeit. Wenn Sie, die Älteren von Ihnen werden sich erinnern, 1982 hatten wir den heißen Herbst auf deutschen Straßen. Da ist die Friedensbewegung entstanden. Es gab den Nachrüstungsbeschluss der NATO. Die Russen haben, oder der Warschauer Pakt hat aufgerüstet mit Atomraketen. Helmut Schmidt und die NATO haben beschlossen, wir rüsten nach. Wir verhandeln zuerst, aber dann rüsten wir nach, auch mit Atomraketen. Und es hat viele Menschen in Deutschland auf die Straße gebracht. Gleichzeitig war das der Anfang der Ökologiebewegung, die Entstehungsgeschichte der Grünen. Also die Ökologiebewegung, die Friedensbewegung waren miteinander verbunden und es hat ganz viel Bewegung gegeben in diesen Fragen. Die Straßen waren oft voll von Demonstrationen. Hopp, 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 Atomraketen, stopp, haben wir gerufen, um dem Ausdruck zu verleihen. In der Situation habe ich mich gefragt, ob ich zur Armee gehen soll. Mein Vater war in der Zeit als Offizier, der für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, quasi auf jedem Podium gesessen und ein Gesicht in der Öffentlichkeit. Und sein Sohn stellt sich die Frage, darf er die Waffe in die Hand nehmen? Wir haben uns intensiv auseinandergesetzt. Ich bin meinem Vater heute noch dankbar, dass er mich nie hat versucht zu zwingen. Aber er hat mich immer in intensive Argumentation hineingenötigt. Und ich habe dann gewissermaßen den Kompromiss mit ihm gefunden, dass ich nicht direkt verweigere, sondern mich für 10 Jahre, das war dann damals die Alternative, im Katastrophenschutz verpflichte. Und bin dann zum Malteser Hilfsdienst und zum Roten Kreuz gegangen und sehr regelmäßig dann einen Einsatz im Katastrophenschutz zu absolvieren. Ich erzähle das aber auch deswegen, weil ich als 17-Jähriger überhaupt nicht überrissen habe oder als 18-Jähriger, was die Armee eigentlich für meinen Vater bedeutet hat. Er selber kommt aus einer einfachen Familie im Rheinland, hat eine Banklehre gemacht, war dann einer der ersten Jahrgänge bei der Armee. Und ich habe erst viel später verstanden, wie viel er eigentlich der Bundeswehr verdankt, seinen persönlichen, sozialen Aufstieg, Werdegang in diese Gesellschaft hinein, aber auch die Prägung seines Weltbildes, dass er immer überzeugt war, etwas zu tun, was diesem Land zutiefst dient und dieses Land, das er als zutiefst schützens- und verteidigenswert gehalten hat, mit seiner Ordnung, mit seiner freiheitlich-demokratischen Grundordnung, mit dem großartigen Grundgesetz, das wir haben. All das ist mir erst viel später aufgegangen, vielleicht im Alter von 25, als ich verstanden habe, wie weit eigentlich dieses Thema für meinen Vater war. Und damals habe ich dann auch angefangen, anders und neu auf die Armee zu schauen, auf eine verteidigungsbereite Armee für dieses Land. Aber dann auch noch natürlich, das wissen Sie selber alle besser als ich, nach dem Fall der Berliner Mauer, nach der großen Wende, hat die Bundeswehr ja noch einmal sehr viel mehr Aufgaben bekommen in der internationalen Solidaritätsgemeinschaft. Und ich habe eben gehört, dass viele von Ihnen in Auslandseinsätzen in Afrika sind, auf dem Balkan sind, in vielen Teilen der Welt sind. Das ist aus meiner Sicht ein großes Zeugnis auch für unser Land, dass wir darin solidarisch sind. Deswegen auch vielen herzlichen Dank für den Dienst, den Sie alle tun für dieses Land und für die internationale Gemeinschaft in der Sicherung, in der Überzeugung, dem Frieden zu dienen. Mein Vater hat immer gesagt, ich übe das alles, ich mache das alles, damit ich es nie im Ernstfall machen muss. Das war für mich immer dann doch ein überzeugendes Argument, zumindest später nach der wilden Sturm- und Drangzeit. Ich habe im Evangelium nochmal nachgesehen, wie da eigentlich die Soldaten wegkommen. Und die begegnen uns nicht selten im Evangelium einfach als Männer, die in den verschiedenen Dingen ihren Dienst tun. Aber drei herausragende positive Stellen gibt es dann doch. Die erste ist, der Anfang des Evangeliums ist meistens die Erzählung von Johannes dem Täufer, der ein Vorläufer ist von Jesus, den wir als den letzten der großen Propheten des Alten Bundes anschauen. Der verkündigt in Israel, in der Wüste und am Jordan, das Gericht und das nahende Kommen Gottes in diese Welt. Und ganz Israel geht hinaus und lässt sich taufen, will sich bekehren, um sich bereit zu machen für die Ankunft dessen, was da kommt. Und da kommen auch Soldaten. Das heißt, da kommen Soldaten mit offensichtlich dem religiösen Anspruch und auch der Umkehrwilligkeit. Und sie fragen den Johannes, was soll man denn machen? Und er sagt schlicht, also misshandelt niemand, erpresst niemand und begnügt euch mit dem Sold, den ihr bekommt. Schöne Geschichte, ich will nicht über Verdienst in der Bundeswehr reden, aber das war natürlich im Zusammenhang mit der Gewalt gemeint. Die zweite wunderbare Stelle ist, Jesus wird auf seinem Weg durch Palästina einmal konfrontiert mit einem Hauptmann, also jemand von der römischen Besatzungsmacht. Die römische Besatzungsmacht war in Israel bei den Juden alles andere als gut gelitten. Aber dieser Hauptmann kommt Jesus entgegen und bittet ihn, seinen Diener zu heilen, der krank bei ihm zu Hause liegt. Und Jesus sagt, ich komme. Und offensichtlich weiß der Hauptmann, dass ein Jude, noch dazu ein Rabbi, bei einem Heiden sich eigentlich gewissermaßen verunreinigt, wenn er in dessen Haus geht. Und der Hauptmann sagt zu Jesus, Meister, auch ich habe Soldaten unter mir und wenn ich sage, tu dies, dann tun sie dies und wenn ich sage, mach das, dann machen sie das. Ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Wunderbar, Jesus sagt danach, wundert sich und sagt, in ganz Israel habe ich nicht solch einen Glauben gefunden wie von diesem Soldaten. Es ist für uns so wichtig, dieses Wort, dass es in die Liturgie Eingang gefunden hat, wenn wir nachher bei der Kommunion, wenn ich die Kommunion Ihnen zeige, dann gibt es die Gebetsaufforderung, nach dem Lamm Gottes und da beten wir die Worte dieses Hauptmanns. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Und dann die letzte Stelle, die ich herausragend finde, auch im Blick auf den heutigen Tag. Jesus wird gekreuzigt und die Ausführenden sind römische Soldaten. Die Ausführenden dieser brutalen Folter, der brutalsten, die das römische Imperium zu bieten hatte. Und der Centurio, der Hauptmann, der offensichtlich diese Truppe anführt, die ihm die Nägel reinrammen und die nachher auch noch die Lanze in die Seite stechen, der Hauptmann sieht ihn sterben und fällt wahrscheinlich auf die Knie und sagt, wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Man kann sogar sagen, das ganze Markus-Evangelium, in dem die Szene vorkommt, ist womöglich so konzipiert, dass sie auf diesen Höhepunkt zuläuft, dass ein heidnischer römischer Soldat das Bekenntnis spricht, wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Liebe Soldatinnen und Soldaten, nochmal danke für Ihren Dienst. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie in Ihrem Dienst, wo auch immer Sie sind, auch wenn es schwierig oder gefährlich ist, innerlich verbunden bleiben mit dem Bekenntnis der Soldaten in der Bibel, dass Sie bekennen können, ich bin nicht würdig, aber ich weiß, Herr, du bist bei mir und du gehst mit mir, was auch immer passiert. Und ich kann bekennen, dass du Gottes Sohn bist, der mein Leben sinnvoll macht, der es tief macht, der es frei macht, der es in die Vollendung führen kann. Das ist meine persönliche Überzeugung und ich finde es wunderbar, dass die in der Bibel von Soldaten zum Ausdruck gebracht wird. Amen.